JFDE, der Podcast.
Waren Sie schon mal in Asien, meine sehr verehrten Damen und Herren? Wenn ja, dann haben Sie vielleicht eine ähnliche Erfahrung gemacht. Man kommt dort an, in aller Regel in einem gewaltigen neuen Flughafen, und taucht sofort ein in ein riesiges Gewusel. Viele, viele Menschen überall, alles sehr hektisch, alles sehr schnell. Die Städte wie Shanghai, Tokio, Seoul, beeindruckend, gewaltig, riesig. Und nach einiger Zeit stellt man fest, Themen, die hier bei uns in Europa in aller Munde sind, die nimmt dort kaum einer wahr. Nur die ganz großen Ereignisse schaffen es überhaupt dort in die Berichterstattung. Doch die Globalisierung bedingt, dass Dinge, die hier geschehen, auch für die Menschen dort sehr relevant sein können. Zum Beispiel der Krieg in der Ukraine, der natürlich auch in Asien aufmerksam und intensiv verfolgt wird. Gleiches gilt umgekehrt. Dinge, die sich in Asien ereignen, können für uns sehr relevant sein. Wie zum Beispiel der Aufstieg Chinas zur neuen Wirtschaftsweltmacht, der sich bereits vollzogen hat, und möglicherweise der weitere Aufstieg Chinas zur politischen und auch militärischen Weltmacht. Wie dieser Aufstieg abläuft, wie er sich vor Ort darstellt, das ist heute unser Thema hier bei JFTV.
Das JFTV-Thema der Woche.
Ja, und damit herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer neuen Ausgabe von JFTV-Thema. Herzlich willkommen auch an meinen heutigen Gesprächspartner, wieder einmal bei JFTV. Herzlich willkommen, Hinrich Robo.
Hallo.
Ja, fangen wir mal vorne an. Hinrich, du hast eine Reportage gemacht. Es geht da über die Philippinen. Jetzt mag der ein oder andere meinen, die Philippinen, irgend so ein Inselstaat im Pazifischen Ozean. Allerdings, die Philippinen haben zum Beispiel 109 Millionen Einwohner. Also so ein kleiner Staat ist das gar nicht, größer als jeder EU-Mitgliedstaat jedenfalls, was die Einwohnerzahl angeht, verteilen sich auf 7.641 Inseln, bilden die östliche Grenze des Südchinesischen Meeres. Das Südchinesische Meer ist so ein bisschen, wenn man so will, eine Art Mittelmeer Asiens. Es liegen unter anderem Hongkong am Südchinesischen Meer, Taiwan bildet so ein bisschen ebenfalls eine Abgrenzung, Vietnam und natürlich China. Welche Rolle spielt das Südchinesische Meer? Warum ist dieses ein sehr wichtiges Meer?
Ja, es laufen ein Drittel des Weltwarenverkehrs durch dieses Gebiet. Und insbesondere für China ist das natürlich enorm wichtig, dass sie ihre Importe dort absichern können. Aber vor allen Dingen auch geht es um Kontrolle. Sie kontrollieren dort ein Gebiet, das also von enormer geostrategischer Bedeutung ist. Zum einen durch den Warenverkehr, aber eben auch existieren dort enorme Gas- und Ölvorkommen. Und auch die Fischgründe, also 12% der Fischerträge, kommen aus dem Südchinesischen Meer. Also insofern ist das eine sehr eine Region mit hoher Bedeutung.
Wie genau versucht China denn dort seinen Einfluss zu vergrößern?
Das lässt sich konkret an den Spratly-Inseln beobachten, wo sie Schritt für Schritt eine Insel nach der anderen zu Militärbasen.
Ja? Also das sind, wenn ich kurz nachfragen darf, das sind unbewohnte Inseln, richtig?
Das sind weitgehend unbewohnte Inseln, es waren unbewohnte Inseln. Inzwischen sind natürlich Militärgarnisonen dort errichtet. Also das mit dem unbewohnt ist heute nicht mehr ganz aktuell. Und China scheint auch daran zu arbeiten, scheint auch daran gelegen zu sein, dass sich das künftig ändert, sprich, dass dort demnächst auch Chinesen leben oder eventuell Urlaub.
Mhm. Nun warst du auf den Philippinen. Inwiefern spielen die jetzt eine Rolle? Wie reagieren die Philippinen und inwiefern betrifft es die Philippinen, dass China da versucht, immer stärker an Einfluss zu gewinnen?
Dazu muss man wissen, die Inseln im Südchinesischen Meer sind hochgradig umstritten. Zwischen China, den Philippinen, aber auch zwischen Vietnam, Malaysia, auch Brunei, erhebt dort Ansprüche. Und China baut diese Militärbasen nicht nur auf den Gebieten, wo sie Ansprüche stellen, sondern auch auf philippinischen Territorien. Also de facto, mir hat dort auch ein Militärangehöriger erzählt, im Grunde ist das, was dort passiert im Südchinesischen Meer, nichts anderes als das, was in der Ukraine passiert. Es interessiert nur hier bei uns im Westen die Leute eher weniger, weil, wie schon erwähnt, die Inseln sind weitestgehend unbewohnt. Und es fällt so gar nicht auf, dass da längst Inseln, also Territorium der Philippinen von China okkupiert wird.
Wird dabei auch Militär eingesetzt? Du hast gerade gesagt, es erinnert oder es ist ähnlich wie hier in der Ukraine. Kommt da auch Militär zum Einsatz? Gab es Gefechte oder zumindest Konfrontationen von Militäreinheiten?
Konfrontation, ja, auf jeden Fall. Es ging sogar so weit, dass man jetzt nicht mit scharfer Munition, aber dann noch mit Wasserkanonen auf Fischerboote geschossen hat, dass man Patrouillenboote der finnischen Marine abgedrängt hat. Es kommt da immer wieder zu derartigen Konflikten, jetzt nicht zu richtig heißen Gefechten, aber doch immer zu einer angespannten Bedrohungslage, die letztendlich immer damit endet, dass China sich als faktisch die Macht des Stärkeren sich dort dann durchsetzt und die Inseln praktisch okkupiert hat, obwohl der Internationale Schiedshof in Den Haag ganz klar geurteilt hat, dass das eindeutig die Wirtschaftszone der Philippinen ist. Und China dieses Recht nicht hat. Aber China erkennt eben dieses Urteil des Schiedshofs nicht an.
Ja, China versucht seine Macht dort auszuweiten. Bislang, wenn das hier im Westen, in Deutschland thematisiert wird, dann meistens mit Blick auf ein anderes Land, ja, Land in Gänsefüßchen, ein Land, das gern eins wäre, nämlich Taiwan. Da gibt es ja auch offene Bekundungen seitens der chinesischen Führung, dass man Taiwan als Teil Chinas betrachtet. Wie sieht es da aus? Ist die Befürchtung berechtigt, dass in Taiwan etwas Ähnliches passieren könnte, wie jetzt der Ukraine hier in Europa geschehen ist? Also namentlich, dass China dort versucht, Taiwan militärisch einzunehmen?
Also diese Befürchtung ist absolut real. Sie ist vielleicht ein wenig geschrumpft, weil China natürlich auch sehr genau beobachtet, was da in der Ukraine momentan vor sich geht. Und sie beobachten natürlich auch, dass die Russen da arge Probleme haben, dass es nicht so läuft, wie sie sich das vorgestellt haben, dass der Westen plötzlich zusammensteht. Das war ja 2014 so nicht der Fall. Also unter der Ägide von Angela Merkel hat man das mehr oder weniger ja so hingenommen. Der Druck wird doch jetzt immer größer. Auch in den USA haben wir jetzt eine andere Regierung. Unter Trump war es dann auch so, dass man gesagt hat, Europa muss selber sich ins Klarkommen. Ich glaube, dass man da auch momentan wieder eher dazu kommt, dass man sagt, wir benutzen Softpower. Die ist ja ganz erfolgreich. Und Softpower heißt praktisch in den Ländern selber Einfluss ausüben, so wie es jetzt auf den Philippinen oder auch gerade erfolgreich geschehen ist. Ähnliche Gruppen gibt es ja auch in Taiwan, die also für eine Wiedervereinigung mit der Volksrepublik China eintreten. Und diese Gruppen wird man versuchen zu fördern und auf diese Weise ganz leisen Sohlen eine Veränderung herbeizuführen. Auf der anderen Seite, wenn das nicht zum Erfolg führen sollte, ist aber auch klar, dann ist das keine Frage, ob Taiwan irgendwann angegriffen wird, sondern es ist nur noch eine Frage, wann. Vielleicht hat die Ukraine Taiwan da auch gerade ein bisschen Zeit verschafft.
Ja, vielleicht nicht nur die Ukraine, vielleicht auch das Coronavirus. Herr Rothacher schreibt in seinem Meinungsbeitrag in der aktuellen Jungen Freiheit, dass man da seitens der chinesischen Führung im Moment andere Sorgen hat, andere Probleme hat. Und vielleicht auch aus dem Grunde Taiwan etwas mehr Zeit hat. Ja, letzte Frage abschließend. Nichtsdestotrotz, China ist im Aufstieg. Du warst also jetzt, ja nicht nur jetzt, sondern schon häufig in Asien. Dieser Aufstieg Chinas, der macht sich da sicherlich ganz anders spürbar, ist viel präsenter als bei uns. Was ist dein persönlicher Eindruck? In was für einer Welt würden wir aufwachen? Sollte China erfolgreich daran sein, sollte China also tatsächlich die neue dominierende, tonangebende Weltmacht auf diesem Planeten werden? Blick in deine Glaskugel bitte.
Da brauche ich gar nicht mal in die Glaskugel sehen, das ist sehr real. Wenn das passieren wird, werden unsere Freiheiten stark eingeschränkt sein. Das merken wir übrigens jetzt schon, auch in Deutschland. Stichwort, ich habe auch darüber ja mal eine Reportage gemacht, Konfuzius-Institute, wenn Leute dort studieren an Universitäten und sie wollen sich kritisch mit China auseinandersetzen und sie kooperieren dann normalerweise mit dem Konfuzius-Institut, dann können sie bestimmte Dinge nicht ansprechen oder verarbeiten, so wie sie es möchten. Auch da merkt man das schon ganz konkret. Wir merken das auch, wenn es auf Parteitagen geht, wenn es um Huawei geht, die Rolle kritisch bewertet werden soll, dass Abgeordnete sagen, bleibt mal ein bisschen auf den, ruhig da. Wir wollen China nicht verärgern. Es geht um unsere Wirtschaft. Also wir sind ja schon dermaßen abhängig von einer totalitären Diktatur, dass sich das hier schon bemerkbar macht. Sollte sich das verstärken, werden wir das in unseren Freiheitsrechten merken.
Vielen Dank für deine Einschätzungen und bis zum nächsten Mal, lieber Hinrich, bei JFTV.
Dankeschön.
Ja, soweit also JF-Reporter Hinrich Rohrbohm zur aktuellen Lage rund um das südchinesische Meer. Und die ausführliche Reportage von Hinrich Rohrbohm, die finden Sie natürlich in der aktuellen Ausgabe der Jungen Freiheit. Ein weiteres Thema, das uns da diese Woche intensiver beschäftigt, ist das Thema Clankriminalität. Auch dazu finden Sie eine umfangreiche Reportage in der aktuellen Ausgabe. Und ebenfalls ans Herz legen möchte ich Ihnen das Interview auf Seite 3, dieses Mal im Gespräch mit Moritz Schwarz, Endine Joe, ein US-amerikanischer Journalist, der über Antifa-Gewalt berichtet und mittlerweile sagt, er muss um sein Leben fürchten. Warum, wieso, weshalb, das lesen Sie, wie gesagt, auf Seite 3 der aktuellen Ausgabe. Und die können Sie lesen, wenn Sie sehr werben, zum Beispiel am Kiosk oder im Abonnement. Lege Ihnen hiermit, wenn Sie noch kein Abonnent sind, gerne das Digital-Abo ans Herz. Dann erhalten Sie die Junge Freiheit in digitaler Form. Das Ganze geht in wenigen Klicks. Alles weitere dazu auf jf.de/probelesen. Das war's von meiner Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal bei JFTV. Das JFTV-Thema der Woche. JFDE, der Podcast. Ein Angebot der Jungen Freiheit. www.jungefreiheit.de